Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir arbeiten ja jetzt schon einige Zeit zusammen. Ich komme regelmäßig hier nach Duisburg. Wir machen zusammen eine Sprechstunde, auch mit Marc Rosenthal zusammen. Mhm. Warum bist du überhaupt auf die Idee gekommen, mich nach Duisburg einzuladen?
Ja, so verrückt ist sie gar nicht, diese Idee gewesen, muss ich dir sagen. Pragmatismus und zum Wohle der Patienten, muss ich dir sagen. Patienten, unsere hämophilen Patienten oder unsere Gerinnungspatienten haben ja oft Probleme mit ihrem Bewegungsapparat, sei es mit den Füßen, mit den Knien, Hüfte, wo auch immer, Rücken, was auch immer gibt es, dann poppt das ein oder andere Problem mit den Gelenken auf. Das können wir oft gut behandeln mit unseren Gerinnungspräparaten. Oft lasse ich ein MRT machen, so habe ich es früher gemacht. Dann habe ich eine Synovitis gesehen, eine Entzündung der Gelenkschleimhaut. Ich habe gesagt, okay, da könnte man diesbezüglich dann auch eine RSO, eine Radiosynovitese machen. Aber ich muss dir sagen, das war nur so halbes, ich will nur sagen, nicht halbes Wissen, halbes Tun, halbes Machen, sondern das war nicht komplett. Das war etwas, wo wir insgesamt nicht die Patienten richtig aufgefangen haben. Und schlussendlich geht es darum, dass der Patient mit der von mir oder von uns vorgeschlagenen Therapie nach Hause geht und etwas an der Hand hat. Dann habe ich, bevor ich dich ja nun in die Sprechstunde geholt habe, habe ich Patienten zur orthopädischen Sprechstunde in verschiedenen Kliniken geschickt. Patienten kamen oft wieder mit, der hat ja gar keine Ahnung von Hämophilie. Das war immer das erste Totschlagargument. Das zweite war, hat er sich schon mit ihnen in Verbindung gesetzt? Weißt du, dann telefonierst du hinterher, kriegst keinen Befund, dann wird dir etwas vorgeschlagen, wo du das Gefühl hast, das ist jetzt aber nicht Hämophilie, nicht spezifisch, sondern, ach, weißt du, eigentlich wollte ich das alles. Und die Patienten wollen das ja oft nicht. Dann soll ja nicht gleich eine OP gemacht werden. Erstmal wollen die Patienten abgeholt werden, zu schauen, was ist. Und dann habe ich gesagt, Mensch, Björn, kommst du einfach mal nach Duisburg und wir starten einfach mal. Und ich glaube, wir haben ein paar Patienten angefangen und mittlerweile haben wir eine Wartezeit von 2 Monaten. Die nächste Liste ist schon wieder voll für den nächsten Monat, muss ich dir sagen.
Ja, klar, das ergibt sich dann aus den Gesprächen und wie du sagst, die Kommunikation ist ein ganz großes Thema. Das heißt, wenn du jetzt einen Patienten irgendwo anders hinschickst, wartest du natürlich auf den Bericht und ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist mit Orthopäden, die in der Niederlassung sind. Die hören Hämophilie eher selten, kennen auch diese Patienten nicht und ich weiß das aus eigener Erfahrung, ist wirklich schwierig in der Niederlassung, wenn man mit einer anderen Ausrichtung unterwegs ist, Patienten mit Hämophilie zu betreuen, weil es dann doch sehr umfangreich ist. Und ja, dann bietet sich sowas natürlich an.
Naja, und weißt du, du sitzt ja dem Patienten gegenüber und weißt sehr genau, was Hämophilie ist und weißt auch sehr genau, worum es geht. Das heißt, du fragst sehr genau, was haben sie für eine Hämophilie, welche Restaktivität haben sie, spritzen sie regelmäßig, spritzen sie nur bei Bedarf, wann ist die erste Blutung. Das heißt, du bist ja schon im Thema mit drin und der Patient fühlt sich nicht alleingelassen und hat nicht das Gefühl, er muss nochmal von ganz vorne wieder anfangen. Das Problem bei dem Patienten ist ja mal, von ganz vorne wieder die Geschichte erzählen zu müssen und die Gefahr bei ihnen läuft ja, dass sie etwas vergessen, weil die Geschichte ist ja schon lang, die sie haben. Und du kannst ja sehr ja schnell auch aufschnappen und kannst sagen, okay, das ist jetzt wichtig, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Und das macht es für den Patienten viel einfacher, ne?
Und es gibt dem Patienten Sicherheit. Wenn er das Gefühl hat, er muss wieder alles von vorne erzählen, startet er mir zunächst mal mit einer gewissen Unsicherheit. Versteht er mich überhaupt? Macht er überhaupt das Richtige bei meiner Erkrankung? Und wenn du ihm das Gefühl gibst, du weißt, um was es geht, wird er auch mit einem gewissen Vertrauen in diese Behandlung mit reingehen.
Und unabhängig, ob wir den Patienten schon mal, also nicht schon mal, sondern wirklich untersucht haben, muss man ja sagen, ich habe ihn untersucht und der Marc Rosenthal hat ihn ja untersucht, trotzdem startest du wieder neu, das heißt, du untersuchst den Patienten komplett und machst gegebenenfalls einen Ultraschall und gibst dann deine Empfehlung raus. Das heißt, der Patient fühlt sich nicht basierend auf das, was wir dir erzählt haben, sondern neuer Blickwinkel und hast dann nochmal einen anderen Blick auf den Patienten.
Genau, also ihr habt ja natürlich auch extrem viel Ahnung, wenn es um die Gelenke bei Patienten mit Hämophilie geht. Ich gebe da auch sehr viel drauf, muss ich sagen, hört es auf jeden Fall mir an. Aber trotzdem ist es so, dass ich meinen eigenen Befund erheben möchte, um mir ein eigenes Bild zu machen und gleiche das dann gegebenenfalls ab. Und da ergeben sich dann manchmal dann doch neue Aspekte, die wir dann wieder zusammen diskutieren. Und du hast es angesprochen, dazu gehört die Untersuchung des Patienten, die manuelle Untersuchung. Und am besten wirklich jedes Gelenk mal in die Hand nehmen, gucken, wie es sich anfühlt, dann meine speziellen Tests machen, um zu sehen, ob sich daraus schon Hinweise auf irgendeine Veränderung gibt. Das fängt ja schon an, wenn der Patient zur Tür reinkommt.
Wie läuft er rein?
Wie läuft er rein? Du siehst es oder du nimmst es tatsächlich manchmal einfach nur wahr, dass da irgendwas nicht stimmt. Mhm. Wenn jemand völlig ohne Hinken, völlig frei reinläuft, dann schenkst du dem nicht so viel Beachtung. Aber sobald da irgendein Fehler drin ist, dann bist du auf einmal mit deiner Aufmerksamkeit da und ordnest es sofort ein oder versuchst es einzuordnen in deine Befunderhebung.
Und es war ja so, dass ich eben am Anfang dir die Patienten vorgestellt habe, die tatsächlich Probleme haben und unzufriedene Patienten, die Schmerzen und wo wir einfach auch einen Lösungsansatz gebraucht haben. Heute sieht meine Vorstellung ganz anders aus. Heute stelle ich dir alle Patienten vor. Auch die, die vermeintlich nichts haben, einfach nur um auch da gegebenenfalls meinen erhobenen Befund oder auch das subjektive Empfinden von dem Patienten ein Stück weit zu objektivieren durch deine Hände.
Oder einfach mal in Frage zu stellen, was ich auch mal ganz gerne mache. Ja. Ne? So seine eigene Entscheidung mal in Frage stellen und vielleicht gibt es ja durchaus andere Aspekte. Und wenn man dann den Patienten fragt, was er eigentlich möchte, ergeben sich ja dann auch wieder neue Aspekte in der Behandlung oder auch in der Untersuchung.
Und interessant ist, das, was sie mir als Wunsch mitteilen, dann dir als Wunsch mitteilen. Das ist übrigens auch sehr interessant. Manchmal deckt sich das und manchmal kommen sie dann doch mit anderen Wünschen zu dir. Und ich habe auch eine Menge bei dir und durch deine Sprechstunde gelernt. Alles ist möglich. Also es geht nicht um, ob jemand etwas tut, sondern wie er es tut. Und das habe ich wirklich eins zu eins in meine Sprechstunde übernommen. Da geht es oft darum, dass Patienten auch bei Erstdiagnosen oder überhaupt bei bestimmten Problemfällen mir sagen, ja, das kann ich jetzt nicht mehr machen. Sage ich, nö, sie können alles machen. Es geht immer um das Wie. Und das hat ganz viele Dinge bei Patienten, aber auch bei mir geändert. In der Blickweise, wie man bestimmte Bewegungsvorgänge wahrnimmt und auch empfiehlt. Also nicht mehr, das geht nicht, das geht nicht, das geht. Du erinnerst dich an die Frage Fußball.
Ja, heiß diskutiertes Thema.
Ja.
Wir sagen immer, wir empfehlen es nicht primär, aber manchmal gibt es einfach keine andere Möglichkeit, als den Patienten dahin zu unterstützen, dass er diesen Sport, meistens sind es ja Jungs, sicher ausführt. Und auch da haben wir, glaube ich, eine ganz gute Lösung gefunden, die aber jedes Mal individuell ist. Also tatsächlich zusammen überlegen, wie ist der Status der Gelenke? Gibt es irgendetwas, was dagegen spricht? Außer jetzt natürlich die Gerinnungserkrankung. Und welche Möglichkeit haben wir, um den Patienten so zu unterstützen, dass er dann möglichst blutungsfrei durch diese Zeit kommt?
Und oft ist es ja so, dass die Patienten das für einen gewissen Zeitraum ja machen möchten, weil sie ganz heiß darauf sind. Entweder sind sie von ihrem Status so gut, dass es weitergehen könnte, aber oft ist es ja wirklich nur ein temporäres Wunschdenken, sage ich mal. Und nicht nur denken, sondern sie machen es dann für eine temporäre Zeit und dann sagen sie, sie haben ganz andere Interessen. Das heißt, der Kick ist dann tatsächlich dann raus.
Da hast du ja auch einige Beispiele in deiner Sprechstunde, ne, die früher Fußball gespielt haben, dann sagen, nö, wieder davon abgekommen sind.
Genau. Ja. Und wie gesagt, die orthopädische Sprechstunde hilft dabei, auch eine sportliche Empfehlung zu geben. Erinnerst du dich an den einen Patienten, der auf eine Sportschule gehen wollte und Eltern so ein bisschen erstmal zwiegespalten waren und wir eine gute Grundlage haben führen können, was möglich und was nicht möglich ist und das aktiv mit dem Patienten zu besprechen. Mhm.
Beratung, ganz wichtiges Thema, was oftmals wirklich zu kurz kommt, gerade wenn die Patienten zu Ärzten oder Orthopäden gehen, die sich nicht so mit dem Thema auskennen, dass diese Beratung, Zukunftsgestaltung, Arbeitsplatzgestaltung, Kindergarten, wie geht man in den Kindergarten, wie geht man in den Sportverein, das ist ein ganz wichtiges Thema bei diesen Patienten. Und da muss man zum einen den Patienten gut kennen, man braucht gute Befunde und da haben wir verschiedene Möglichkeiten, auf die wir dann auch in der Sprechstunde zurückgreifen. Das heißt, neben der körperlichen Untersuchungen, schauen, wie die Patienten laufen, nutzen wir den Ultraschall sehr intensiv.
Genau.
Wir schauen in die Gelenke rein, gucken, ob es da irgendwie einen Hinweis auf eine Entzündung gibt, auf vielleicht beginnende Schäden in dem Gelenk, ob man da irgendwas optimieren oder auch verbessern kann. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Röntgen oder das MRT, was wir noch hinzuziehen. Röntgen sehr gut, um den Knochen darzustellen. Ich mag es ja nach wie vor, auch wenn es MRT vermeintlich mehr Informationen gibt.
Das Röntgen, ist immer die Wahrheit, ne? Die Wahrheit.
Röntgen gibt dann doch manchmal die Realität besser wieder als das MRT. Mhm. Manche Fragestellungen können wir nur mit dem MRT beantworten, gerade wenn es um so kleinere Veränderungen geht. Ne? Und wir haben, wenn wir das noch weiterführen wollen, tatsächlich auch noch die Möglichkeit, eine Bewegungsanalyse zu machen. Eine Bewegungsanalyse, bei der wir Muskelaktivität in der Bewegung messen können. Wir können Bewegung der Gelenke zueinander beurteilen. Wir können sehen, wie die Patienten auftreten, Druckbelastung auf dem Boden entwickeln, um dann zu sehen, wo sind da die Probleme, wo sind die Differenzen, wo kann man therapeutisch ansetzen.
Und das gibt uns ja nochmal einen Aufschluss für diejenigen Patienten, du erinnerst dich, unsere milden Hämophilen, wo wir zum Beispiel Blutungen behandelt haben und da gibt es ja ein tolles Beispiel, wo wir die Messung gemacht haben und der eigentlich wieder ins Training zurückkehren wollte und wir dann gesehen haben, Mensch, der eine
sollte
Muskel...
Er noch nicht.
Sollte er noch nicht.
Ne? Genau, ein Leichtathlet mit einer Muskelverletzung und der war vermeintlich beschwerdefrei, auch wir haben den Ultraschall gemacht, haben untersucht, war alles super. Nur in der Bewegungsanalyse ist der Muskel nicht angesprungen. Das heißt, wenn der jetzt wieder zum Sprinten gegangen wäre, könnte es sein, dass der Muskel wieder reißt.
Das wäre katastrophal gewesen und das zeigt uns wieder, dass wir nach vielen Verletzungen noch viel genauer schauen müssen. Das heißt, nicht nur den Ultraschall, nicht nur den, die körperliche Untersuchung durchzuführen, sondern nochmal viel, viel genauer zu gucken. Wenn die Patienten in ihren aktiven Sport zurückkehren wollen. Das heißt auch wirklich in so eine Art Leistungssport, so wie eigentlich im Grunde wie unsere Leistungssportler ohne Hämophilie. Gilt das ja im Grunde genommen genauso. Mhm. Da guckt man ja auch sehr genau nach. Und das gilt hier bei unseren Hämophilen ja eigentlich noch viel, viel mehr.
Das sind so zwei Aspekte, die ich nur aufgreifen möchte. Das eine ist, wir haben ja eben über den Jungen gesprochen, der auf die Sportschule gehen möchte, also Schule mit intensivierten Sportprogrammen. Und wir hatten auch jemanden, der vielleicht jetzt in dem Fußballverein anfangen möchte zu spielen. Das heißt ja nicht, dass wenn wir jetzt in der orthopädischen Sprechstunde sehen, dass in dem Gelenk irgendetwas nicht stimmt, vielleicht eine Entzündung da ist oder nicht, sondern aus diesen Befunden kann sich ja eine Therapie ergeben, die wir dann zusammen mit dem Physiotherapeuten, mit einem Trainingstherapeuten angehen, um den Körper so darauf vorzubereiten, dass er eben in der Lage ist, das anzugehen. Also in den Fußballverein zu gehen oder welche Sportart auch immer. Oder eben auch auf diese Schule zu gehen mit dem intensivierten Sportprogramm.
Eine erhöhte Motivation für den Patienten. Das heißt, du kannst, wenn du wirklich dieses Sportprogramm machen möchtest, dann gelten ein paar Regeln. Da geht es nicht nur um das vermeintliche Spritzen mit den Gerinnungsfaktoren, die auch regelmäßig eingehalten werden müssen. Aber da gilt es dann auch zu schauen, wie gut kann er diszipliniert sein Sportprogramm durchhalten. Das heißt, ist er in der Lage, so und so viele Stunden sportlich vorher sich aufzuwärmen, ein Gangtraining durchzuführen, bestimmte Bewegungsmuster durchzuführen, um dann fit für diesen Sport zu sein. Unabhängig, welche Sportart das letzten Endes ist. Und das zeigt ja, wie ernst die Patienten das meinen. Oder ob das einfach nur so eine Idee war. Oder einfach nur, ach, ich würde gern mal. Und nimmt den Patienten auch in die Verantwortung.
Genau. Und das Zweite, was ich aufgreifen wollte, war das Thema Leistungssport. Leistungssport assoziieren viele mit dem, was man im Fernsehen sieht.
Okay.
Das ist aber nicht der Fall. Wir haben sehr viele Leistungssportler in der Normalbevölkerung, die einfach sehr, sehr intensiv Sport treiben, teilweise auf Wettkampfniveau, was wir aber so jetzt nicht als Leistungssport erstmal deklarieren. Aber das ist Leistungssport. Das ist hochintensiv. Die trainieren mehrere Stunden. Und auch die müssen wir eben gut darauf vorbereiten, dass es eben nicht zu Problemen kommt während der Ausübung des Sportes. Und da bist dann du auch wieder mit dabei, weil die brauchen auch nicht nur für eine halbe Stunde, sondern für vielleicht 2 oder 3 Stunden einen guten Faktorlevel, dass es eben nicht zur Einblutung kommt.
Und ich sag dir was, wir kommen immer mehr dazu, unsere Therapieformen zu ändern, zu optimieren und an die heutige Zeit auch anzupassen. Und ich bin der Meinung, dass wir schon eine Menge verändert haben und die Lebensqualität der Patienten tatsächlich auch verändert haben, im Sinne von sportlich aktiven und auch gelenkerhaltenden Maßnahmen. Ich glaube auch, dass uns das gut gelungen ist und freue mich immer wieder auf unsere orthopädische Sprechstunde. Und die Patienten gehen wirklich raus und sind dankbar für diese Sprechstunde, weil sie sich aufgehoben fühlen und auch eine zielgerechte Beratung und Therapieempfehlung bekommen haben. Also wirklich kann ich an der Stelle immer noch mal wieder auch als Motivation für andere Patienten auch empfehlen und auch Aufforderung an die Zentren, dass das auch eingefordert wird. Und die meisten Zentren können es auch zum großen Teil auch mittlerweile leisten, weil Orthopädie im Fokus steht. Ich glaube auch, dass das möglich ist. Und da gilt es, das ein oder andere nochmal aus dem ein oder anderen Zentrum herauszukicken. Aber ich glaube, das funktioniert mittlerweile ganz gut.
Ja, es funktioniert ganz gut. Und du hast jetzt gerade gelenkerhaltend angesprochen. Und da erinnere ich mich an ein Beispiel, das wir gerade heute in der Sprechstunde hatten. Ein Patient, der war vor, ich glaube, 1,5 Jahren das letzte Mal da gewesen. Und wir hatten ihm eine Operation des Sprunggelenkes empfohlen, weil das Sprunggelenk einfach so kaputt war. Ja, und er stand auch in einer Fehlstellung, also einer massiven Fehlstellung im Gelenk. Wollte er absolut nicht. Da haben wir gesagt, okay, sein Wunsch ist keine Operation, wir müssen uns was anderes überlegen. Und da geht es dann um ein weiteres Thema, was wichtig ist für so eine orthopädische Sprechstunde. Versorgung mit Einlagen, mit Schuhzurichtung oder auch Orthesen. Und jetzt kam er rein, schnell reingelaufen, und er hatte eine maßangefertigte Orthese, also ein, ich sage jetzt mal ganz grob, Gestell von außen angepasst an sein Bein, in einem speziell angefertigten orthopädischen Schuh, welches diese Fehlstellung komplett ausgeglichen und abgefangen hat, abgestützt auf seinem Unterschenkel, sodass er beschwerdefrei reingelaufen ist. Auch sowas gehört in das Repertoire.
Ist doch schon wirklich toll, was alles möglich ist an der Stelle, und du siehst die zufriedenen Patienten.
Ja, das heißt Einlagenversorgung, Orthesenversorgung, braucht man dann für sowas auch spezielle Schuhtechniker oder Orthopädietechniker, die sich damit auseinandersetzen, aber auch der Impuls muss eben aus dieser Sprechstunde kommen, dass man sich zunächst mal auf den Wunsch des Patienten einlässt und überlegt, okay, was geht?
Und es geht eine ganze Menge, sage ich dir. Es ist eine ganze Menge möglich und auch vor vermeintlichen Operationen. Das ist ja oft so, wenn du mit deiner Aufklärung anfängst, dann erklärst du, was alles möglich ist, was die ersten Schritte sind. Aber was ich ganz spannend finde bei deiner Sprechstunde ist, du erwähnst bereits in deiner Sprechstunde, auch in den ersten Gesprächen, die Möglichkeit der Operation. Das heißt, du lässt dieses Thema tatsächlich nicht aus. Das heißt, es ist einmal ein Weg dahin und dazwischen gibt es ganz, ganz viel. Und interessant ist, dass die Patienten dann doch es im Sinn haben, dass dann doch eine Operation möglich wäre und sie damit immer noch einen Hoffnungsschimmer haben. Das heißt, sie bewegen sich immer mit den neuen Therapieformen, die wir ihnen anbieten, die führen sie aus, haben aber immer noch den letzten Hoffnungsschimmer, denn wenn gar nichts geht, haben wir vielleicht noch die Möglichkeit mit einem operativen Eingriff, der für sie vorher in ganz weiter Ferne lag.
Undenkbar wäre.
Undenkbar.
Wenn du das als mögliche Option aber erwähnst, gleich zu Beginn, das heißt ja nicht, dass sie gleich eine Operation machen lassen müssen, Werden sie allerdings nicht sofort damit konfrontiert. Wenn du das erste Mal das Wort Operation hörst, gehst du erstmal einen Schritt rückwärts. Aber dann ist es vielleicht schon mal ein paar Stunden vorher gefallen und irgendwann sagen sie von sich aus, also ich glaube, es geht nicht mehr, wir müssen operieren.
Und das ist das Tolle dabei. Das hat mir jetzt, wir machen die Sprechstunde ja nun wirklich sehr, sehr lange und die Patienten verlangen diese auch ab. Das heißt, sagen wir, Sie haben doch hier eine orthopädische Sprechstunde, wann darf ich mich mal anmelden? Und wir haben es ja wirklich jetzt so durchgeführt, dass alle sich bei dir vorstellen. Und du hast mittlerweile ein buntes Potpourri von Patienten.
Ja, ein Potpourri, das irrsinnig viel Spaß macht.
Das denke ich auch.
Susanne, auf weitere gute Zusammenarbeit.
Björn, vielen Dank.
Danke dir.
Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan BioVitron. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.